Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es denn heute für dich sein?
Ich hatte bestellt Obst und einen schwarzen Tee, den habe ich bekommen.
Super, dann ist ja alles so, wie es sein soll. Lass es dir schmecken.
Und ja, danke.
Hallo Marcel.
Hallo Helena. Ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja.
Zu Gast haben wir
Bettina Koch.
Jawohl.
Und dich kennen wir schon.
Ja.
Seit dem Vorsprechen.
Du auf jeden Fall seit dem Vorsprechen.
Du schon, ich nicht. Bei meinem Vorsprechen warst du nicht dabei.
Nein, da war ich nicht dabei. Das hat Tom gemacht damals.
Genau, Tom hat mich begleitet und vorbereitet.
Aber wir haben auch schon zusammen gesungen.
Genau, ich habe mir dann schon den Gesangsunterricht
einverleibt.
Genau, richtig. Genau.
Magst du ganz kurz mal sagen, wen wir hier vor uns sitzen haben, Marcel?
Wir haben Bettina Koch vor uns sitzen. Was ist dein Titel an diesem Theater?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe ganz viele Aufgaben. Ich würde sagen, geführt werde ich oft als musikalische Leitung. Das beinhaltet dann Einstudierung, Arrangements schreiben, Noten schreiben, mit den Schauspielern arbeiten. Oder ich leite die Umbesetzung, wenn neue Kollegen eingearbeitet werden. Dazu kamen jetzt noch so Sanges Stimmbildungsgeschichten. Das habe ich mit dem Kinderclub gemacht und mit der Banda und zuletzt auch mit Kontaktlehrern, die da Lust drauf hatten.
Das heißt, der Jugendclub, die Jugendclubs, die hatten nicht dann als Gesangslehrerin nur diejenigen, die wollten, oder war das immer für die gesamte Gruppe?
Nee, ich habe dann die Produktion begleitet. Okay. Und habe sozusagen regelmäßige Übungen gemacht, musikalische, stimmbildnerische, was so kreativ, was so nötig war. Manchmal habe ich auch am Klavier gesessen und mitgespielt. Also in 20 Jahren kommt einiges zusammen.
Ja, wir haben natürlich versucht, weil wir das immer so tun, uns wahnsinnig gut auf unsere Gäste und Gästinnen vorzubereiten. Und wir haben über dich gar nicht so viel gefunden im Internet.
Ich hatte mal eine Homepage, aber die habe ich schon wieder gelöscht, weil ich bekomme meine Jobs direkt.
Das ist ein Luxus, den wir vielleicht auch irgendwann mal haben. Wo bist du denn geboren und aufgewachsen?
Steht nichts im Internet und auch nicht im Grips. Okay, ich bin in Minden aufgewachsen und geboren, in Dankersen bei Minden. Und da auch habe ich da auch gelebt, so bis ich 16 war. Dann habe ich studiert zuerst in Detmold Musik und dann auch noch an der UdK, damals noch HDK in Berlin.
Ich habe drei verschiedene studiert an der UdK und heute unterrichtest du da.
Heute unterrichte ich da, genau. Da habe ich einen Lehrauftrag.
Wie hat sich denn die UdK oder HDK verändert seit der Zeit, als du da studiert hast selbst und jetzt, wo du da arbeitest?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat sich nicht groß verändert, weil also von der Leitung her vielleicht und von der Organisation, aber inhaltlich hat sich das, glaube ich, nicht so groß verändert. Habe ich den Eindruck. Ich arbeite jetzt in der Schauspielabteilung und ich habe natürlich Musik studiert.
Ja, okay, dann ist das.
Also ich habe Klavierunterricht gehabt und Harmonielehre habe ich studiert und Gehörbildung und auch abgeschlossen. Da war ich auch in anderen Räumen als jetzt und das sieht so aus, als ob es immer noch das Gleiche wäre. Die Studenten kommen und haben Einzelunterricht und werden gefördert und getriezt und aufgefordert zu üben. Und dann tun sie es oder nicht und dann machen sie einen Abschluss, ich glaube. Und Musikgeschichte ist immer noch das Gleiche, Gehörbildung ist ähnlich.
Ja, da ändert sich
die Fächer haben sich gar nicht so groß geändert.
Ja.
Aber das war dann unter einem Fach? Oder hast du wirklich in Harmonielehre und so, heißt der Studiengang so?
Ich habe in Detmold rhythmisch-musikalische Erziehung studiert. Ja. Da war auch Tanz dabei und Elementarunterricht und Klavier und Schlagzeug im Orchester. Das war so ein vielseitiger Studiengang. Und in Berlin habe ich tatsächlich ein Diplom gemacht in Gehörbildung und in Theorie, Musiktheorie.
Verrückt. Und jetzt sitzt du am Grips.
Ja, seit drei Studiengänge kann ich alles gut gebrauchen fürs Grips. Das ist einfach gut. Kommt alles vor.
Und wie lange bist du jetzt schon am Grips?
Meine erste Produktion hatte Premiere 1999, Melodies Ring. Da hatte ich musikalische Leitung.
Melodies Ring. Mhm. Kinder- oder Jugendstück?
für Jugendliche mit Band, also fünfköpfige Band, und das lief auch vormittags um 11, Melodies Ring, und ich hatte direkt vorher zwei Produktionen in der Bar Jeder Vernunft, das waren die Kellnerin und die Chorprobe, und da hat mich Volker Ludwig gesehen und ich glaube das ganze Grips, weil da auch ein paar Grips-Schauspieler beteiligt waren, und der hat mich dann gesehen und gefragt und gebeten und ich habe ja gesagt.
Hast du auf der Bühne selbst performt?
Ja, bei den Kellnerinnen habe ich am Klavier gesessen als Schwangere. Das war eine Idee. Ja, genau. Ich habe auf so einem durchsichtigen Ball gesessen und hatte zwei Theaterbäuche, damit man es auch sieht, dass ich schwanger bin. Und habe auch damit gespielt und dass ich nicht mehr kann und dass jetzt nur die Wehen kommen und eine Pause ist. Und nach der Pause kam ich wieder raus und habe gesagt, es geht nochmal. Und habe Lady Marmalade intoniert und auch gesungen. Wow. Voulez-vous coucher avec moi? Und das war natürlich alles sehr witzig, weil ich total schwitzte und schwanger war. Und ich weiß auch noch, dass ich damals irgendwo Karten gekauft habe im Schillertheater und die an der Kasse sagte, ach, Sie sind ja gar nicht schwanger. Und die haben gesagt, ich
wäre
schwanger.
Sehr schön.
Was ist für dich denn so das Schönste oder auch Schlechteste am Beruf? Was macht dir am meisten Spaß und was verfluchst du vielleicht an deinem Beruf?
Ehrlich gesagt, ich verfluche gar nichts. Mir macht es wirklich Spaß. Mir macht das pädagogische Element Spaß und mir macht das Auftreten auch Spaß. Und ich bin heilfroh, ich bin ja jetzt schon fast 64, dass ich es immer geschafft habe, eine gute Balance zu halten. Ich glaube, wenn ich nur Lehrer wäre, so 30 Stunden die Woche oder 35, da wüsste ich, das würde ich dann verfluchen. Da wüsste ich nicht mehr, woher ich das nehmen soll. Aber da ich eine gute Mischung hatte, ist es gut. Und für meine Schüler ist, glaube ich, auch gut, dass ich weiß, wie es ist auf der Bühne.
Also würdest du sagen, holst du von deinen Bühnenarbeiten die Energie für die Studierenden sozusagen?
Von dem Spaß, den es auf der Bühne macht, hole ich mir Spaß und dann trägt der Spaß mich ein bisschen weiter, ja. Aber ich unterrichte auch gerne.
Wann standst du denn zum letzten Mal auf der Gripsbühne?
Mensch, ich glaube, Januar, Februar habe ich ganz schön viel gespielt vor dem Lockdown. Da hatte ich viele Sachen. Ich habe zum Beispiel Weihnachten lief, glaube ich, Laura war hier. Mhm. Ja, 5, 6, 7, 8 Mal. Da habe ich zwischen Weihnachten und Silvester gespielt. Und ich hatte 4 Stücke am Start. Da war ganz schön, habe ich viel gespielt.
Klavier?
Oder? Meistens sitze ich am Klavier und singe ab und zu mal ein bisschen mit und habe die musikalische Leitung.
Schön.
Oh, ich freue mich auf den Moment, wenn wir auch mal zusammen auf der Bühne stehen.
Mensch, ja.
Oh, ja, endlich, und es Live-Musik gibt.
Ja, das wär schön. Man auch singen darf auf der Bühne. Was war denn deine größte Panne, die du hattest im Gripstheater? Wir hatten gestern schon, oder war in einer Folge davor, besser gesagt, mit Katja sehr lustige Pannen und lustige Momente.
Die dürfen
wir
jetzt aber nicht verraten.
Die verraten wir jetzt nicht. Wir sagen nur, dass es die gibt und genau. Dann bleiben die Leute
man darf dran. Man darf sich drauf freuen, auf die Folge mit Katja.
Okay, mir fällt jetzt spontan nur eine Panne ein, die ich nicht gebaut habe, aber die ich gerettet habe.
Oh.
Es gab Julius und die Geister hieß das. Da saß aber eigentlich Beethoven am Klavier, Carsten Mohren, der mittlerweile schon tot ist. Und dann darf ich es vielleicht erzählen. Also der hatte eine Vorstellung verpennt, wirklich verpennt. Und es war 21:45 und Pete Gilbert aus dem Büro rief mich um 21:45 an und fragte, ob ich schon gefrühstückt habe. Und ich dachte gleich, Nachtigall, ich höre dir trapsen, was ist denn los um 21:45? Und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Kaffee und ein Croissant. Und dann hat er gesagt, das steht für dich bereit auf der Bühne.
Oh.
Wir stellen es dir auf die Bühne, zieh dich bitte an, nimm ein Taxi und komm einfach her. Alle Kinder sind schon da und es fehlt der Pianist. Ich hatte damals die Einstudierung gemacht, also die Lieder kannte ich gut.
Ja.
Aber es waren ein Haufen Zwischenmusiken und der Pianist musste auch Telefon klingeln und Tür klacken und blub und Schuhe klingeln und alles machen. Aber ich habe es gemacht und hatte auch einen Schlagzeuger an meiner Seite, Martin von Fahrer, und ich glaube Axel Kottmann hat am Bass. Das heißt 3 Musiker und man konnte sich immer, oh, was machen wir jetzt? Nee, wir fangen den Guido an. Ja, nicht so schnell. Welches Tempo ungefähr? Und wir konnten uns so ein bisschen verständigen und spiel einfach, wir machen dann mit oder wir spielen und du machst einfach mit. Und das war eigentlich mein schönstes Pannenerlebnis am Grips, weil man hat wirklich so viel Adrenalin,
ja,
dass es total Spaß macht. Man kommt in Flow und alle helfen. Also es gab dann vom Ton auch oben Zeichen. Ich habe die Klingel hier. Du musst nicht klingeln tun oder irgendwas machen. Das machen wir für dich. Und das ging eigentlich alles gut. Hat Spaß gemacht.
Da war die Kommunikation aber sicherlich auch noch einfacher, weil ihr als MusikerInnen noch zusammensitzen durftet. Heute zum Beispiel bei Bella Boss und Bulli sitzen ja weit auseinander und sich da mal eben was zuflüstern wäre nicht drin. Stimmt.
Aber ich finde, das sind immer die Momente, wo man merkt, wie schön es ist, in einem Ensemble zu arbeiten. Richtig. Weil man merkt, man kann sich auf alle anderen irgendwie verlassen und weiß, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, irgendjemand rettet mich schon. Irgendjemand rettet mich, das wird schon.
Genau, und fürs Publikum sind das die schönsten Vorstellungen manchmal, weil die dürfen das auch mitbekommen. Ich glaube, das ist das auch Markenzeichen von Grips, dass man direkt dranhängt und alles mitkriegt. Ich weiß auch noch, dass einmal der Tonmann verpennt hatte und ich saß mit Thilo, dem Gitarristen, und wir hatten dann keine Einspielung. Es ging um Babykreischen und auch Türen und die ewigen Klingeln und Handys. Und wir haben das dann einfach ins Mikrofon mit dem Mund. Also Thilo und ich haben alles
gebrüllt. Oh, müsste da jetzt nicht?
Ganz genau. Du hättest gefehlt, aber wir haben es auch hingekriegt. Irgendwie ging's.
Ja, das macht ja dann Spaß. Das ist schön.
Das war auch total lustig. Ja, hat auch Spaß gemacht.
Es hat aber auch, finde ich, teilweise kann es für SpielerInnen auf der Bühne schwierig sein, wenn das Ensemble zu eng zusammengewachsen ist. Also ich erinnere mich an eine Probe bei Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück, wo meine zwei Spielpartner, Matthias und René, einfach, ich liege da tot auf der Bühne und soll mich nicht bewegen. Und die beiden wussten nicht so wirklich, wie der Text weitergeht und haben halt improvisiert. Es hat auch alles funktioniert, es hätte niemand gemerkt. Ich wusste aber, wie der Text geht und musste mir das Lachen so verkneifen. Und ich habe dann nur gehört von Robert und von den anderen Menschen im Publikum, dass die da saßen und nur gesehen, wie ich da hinter dieser Kiste liege und so zucke. Also meine Schultern wackeln so, weil ich die ganze Zeit dachte, boah Leute, ey, mach doch bitte jetzt keine blöden Witze jetzt. Ich bin tot.
Und du hättest nicht retten können.
Ich hätte nicht retten können, weil ich war ja tot.
Du warst ja tot.
Ich lieg ja da. Ich kann nichts machen.
Hatte die
Publikum. Das wäre der Gag der Gags geworden, ja.
Es ist teilweise drin geblieben.
Wenn die Leiche den Text eingesagt hätte.
Es ist teilweise drin geblieben. Die lustigen Wortverdreher, die sie hatten, sind teilweise drin geblieben. Das wird auch sehr interessant, wenn ein Publikum
drin ist. Und sag mal, hast du dein Gesicht gezeigt in dem Moment oder war das wenigstens abgewandt?
Nein, das war abgewandt. Ich lege mich inzwischen, falle ich auch immer so, dass ich weiß, ich liege hinter der Kiste und mein Gesicht ist weg, damit ich einfach auf keinen Fall, man denkt, oh, die ist ja, die liegt da und lacht, weil die Kollegen Quatsch machen.
Verstehe.
Weil, das können die gut.
Ja, aber das so habe ich ja noch nicht gesehen, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, das schauen wir mal, wenn wir das spielen, ne?
Mm. Das kommt wieder, ganz sicher. Irgendwann. Spätestens nächstes Jahr, wa?
Oh Gott.
Oh je, Mine.
Ich habe es inzwischen so, ich höre nur irgendein Lied und denke so, oh, das wäre so toll auf einer Bühne und oh, wie vor Publikum, das wäre so schön. Oder ich lese irgendein Buch und so, Wahnsinn, jetzt auf die Bühne, das wäre so schön. Wirklich richtig Entzugserscheinung, ist ganz komisch.
Ja, vielleicht proben wir jetzt einfach die nächsten 2 Jahre so ein Repertoire von 10 Stücken zusammen und dann ballern wir alles raus.
Alles auf
dann
einmal.
Wird alles auf einmal veröffentlicht. Und
48 Stunden Theater.
Ja, genau.
Ja, der 24-Stunden-Faust. Ja, aber genau. Als Grips. Und jeder kann kommen und
Stunden
gehen.
Grips. Und das jeden Tag.
Oh, wäre schon schön.
Ja, sagen wir jetzt.
Sagen wir jetzt.
Also ihr freut euch immer noch.
Natürlich.
Dass ihr da seid.
Ich hab jetzt,
ihr durftet ja noch gar nicht so richtig, ne? Ihr seid ja die Frischesten, die Frischlinge.
Ja, ich glaube, ich habe wirklich schätzen gelernt, wie privilegiert ich bin als Schauspielerin mit Festengagement.
Ja.
Dass ich mir keine Sorgen machen muss gerade eigentlich. Und natürlich ist es psychisch und mental sehr schwer, irgendwie am Ball zu bleiben und nicht irgendwie traurig zu Hause zu sitzen und zu denken, oh Gott, was wäre wenn? Aber das Privileg zu wissen, man hat ein Haus hinter sich stehen, was einen schätzt und einen irgendwie spielen lassen würde, wenn es denn gehen würde. So, und das ist irgendwie ganz schön.
Bist du denn fest angestellt, Bettina, hier? Oder ist es so eine halbe Stelle?
Es ist eine halbe Stelle für diese Korrepetitionsaufgaben und das mache ich ja auch im Moment. Im Moment bin ich auf Kurzarbeit, 80% und 20% zahlt mich das Grips. Und mein Angebot ist ja, Marcel hat es schon genutzt, du noch nicht.
Ich habe gar nicht Zeit.
Vier Stunden in der Woche biete ich einfach meine Zeit an und die Möglichkeit, Stimmtraining zu machen. in der Box im ganz großen Raum und da sind auch viele Kippfenster und eine Tür, man kann gut lüften und der Raum ist groß genug, ne? Da ging noch ganz gut, Marcel. Kann man Abstand halten und die gefährlichste Sache der Welt praktizieren, singen.
Ich erinnere mich an die erste Stunde mit dir und ich kam rein. Ich glaube, du dachtest, was das ist dann für ein Therapiefall, weil ich erstmal reinkam und sagte, ich habe so Angst vor Singen.
Ja, das war dein erster Satz. Stimmt. Aber nach 60 Minuten oder 45 war es besser.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ich wüsste gar nicht, was ich dann machen soll. Ich wüsste, ich habe so einen riesen Ordner mit so Songs und Sachen, die ich mal machen will. Und wenn ich die dann mitbringe, wir würden einfach die erste Stunde nur damit verbringen, zu überlegen, was machen wir denn? Alles mal anzuspielen und zu sagen, das ist doch auch ganz schön.
So wird es sein, du musst dich dann entscheiden.
Nein, ich glaube, es ist dann, sobald Linie 1 wieder auf dem Plan steht, werden wir uns darauf dann konzentrieren müssen.
Ich denke auch, das wird das nächste sein. Du kommst ja auch rein, ne?
Ja. Großbaustelle Bambi.
Was willst du denn sein?
Maria.
Ah ja, super.
Maria und alles, was dazu gehört.
Ja, super.
Ja,
schön.
Sehr, sehr schön irgendwann.
Ihr habt beide sehr große, schöne Aufgaben. Toll. Mm.
Ja. Mm. Das wird lustig. Ich freue mich sehr drauf.
Ich glaube auch.
Bettina, was ist denn die schwierigste Grips-Nummer, die du bisher gespielt hast, begleitet hast?
Ah, linke Geschichte. Da habe ich richtig geübt. Ordentlich geübt. Da sagen auch alle Musiker, sagen immer, oh links, oh Gott, oh ja. Fürchterlich, da sitze ich alleine am Klavier.
Fürchterlich?
Da sagen, ja, fürchterlich schwierig, okay. Weil da auch sehr egomanische Schauspieler, jeder genau weiß, wie es geht und die sind nicht der gleichen Meinung. Das heißt, man hat als mit seinen 10 Fingern und dem Klavier die tolle Aufgabe, das dann trotzdem grooven zu lassen. Und das ist manchmal nicht so einfach gewesen. Da
war das ein Stück Auftrag fürs Grips-Theater?
Das gab's schon länger, linke Geschichte, Premiere. Ey, ich will jetzt nicht lügen, aber 80er, vielleicht 81.
So um den Dreh wie auch Linie.
Oder so. Ja, Linie, ja. Ich glaube, es gab es vor Linie. Oh, ich bin jetzt nicht sicher. Gottchen. Lass uns das mal irgendwo nachgucken.
Mal schnell googeln hier. Googeln wir mal schnell.
Linke Geschichte, ja. Genau.
Mhm. Gucken wir mal, was ist denn hier los?
Das hat ganz früh ein anderer Pianist gespielt, Habakuk Traber. Und der ist auch ganz berühmt in Berlin. Der hat halt ganz toll gespielt auch, sehr pianistisch, sehr virtuos. Und wenn man so ein normaler Band-Keyboarder ist, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber ich hab's ganz gut hingekriegt.
Schön.
1980.
80, da war ich ja ganz gut. Na
16
bitte.
16 Jahre, bevor ich geboren wurde.
Ja.
Mein Gott.
Und 40 Jahre alt, letztes Jahr, 40-jähriges. Ja. Ist vorbeigegangen. Das war auch angesetzt ein paar Mal. Letztes Jahr, 2020.
Weiß ich. In derselben Inszenierung oder wurde das?
Die Inszenierung ist so, es gab dann immer wieder Bilder, die dazu kamen, weil es ist ja im Grunde ein bisschen die Geschichte von Volker Ludwig selber. Eine linke Geschichte von einem Linken, der in Berlin links war. Und es sind ganz viele Szenen und es wurden dann, manchmal lag das ein paar Jahre und dann wurde eine Szene dazu geschrieben. So in den 90ern kam dann irgendwie so diese ESO-Welle kam noch dazu. Und jetzt zum Schluss kam auch eine Szene dazu, vor 3 Jahren.
Das heißt, das Stück wird immer länger?
Es wird das immer
Stück
länger.
Wurde immer länger.
Immer länger.
Es ist sehr lang. Ich glaube, es ist länger als Linie 1. Und man hat versucht, in anderen Szenen dann ein bisschen
3 Stunden 20 und eine Pause.
3 Stunden 20 und eine Pause, genau.
Okay, was ist das längste Theaterstück, was du jemals gesehen hast? Im Publikum?
Ich glaube, das war 4 Stunden. Ich habe diese Wallenstein-Serie da gesehen vom Peimann übers BE. Das fand ja dann teilweise draußen statt. Ich glaube, da habe ich mal 4 Stunden gesessen. Aber so Hamlet-Maschine und so, was ja noch länger gedauert hat, das habe ich mir nicht zugemutet.
Und du, Marcel?
Dionysos-Stadt in München.
Oh, 24 Stunden.
Nein,
fast.
Nein.
Nein, Dionysos-Stadt ist andere.
10 Stunden.
10, ja.
10 Stunden Theater. Ich glaube, das waren 4 Teile und es gab immer eine halbe Stunde Pause dazwischen. Also unterm Strich hat man, glaube ich,
schnell frisch machen konnte.
Genau. Ja, es wurde davor dann auch Catering angeboten, musste man natürlich zusätzlich zahlen, aber es wurde trotzdem für Verpflegung gesorgt. Und am Ende ging es, glaube ich, dann nur 8 Stunden. Das war dann mit den Pausen 10 Stunden. Aber das war das längste, aber auch schönste Theatererlebnis, was ich gesehen habe.
Schön.
Christopher Rüping hat die Regie geführt, super talentierter junger Regisseur. Es war richtig schön.
Okay. Krass. Wann ging das los und wann war es zu Ende? Welche 10 Stunden vom Tag?
Gute Frage. Ich glaube, es fing bei uns mittags an und ging dann bis abends
spät,
ja.
Okay.
Also ich kann jetzt nicht mehr genau
mittags
sagen.
Wenn es mittags anfing um 12, dann muss es bis 10
genau, dann ging es bis 22 Uhr so in etwa, würde ich jetzt vermuten. Die haben aber auch mal experimentiert und das die Nacht lang gespielt. Also dann abends angefangen und dann die komplette Nacht.
Okay.
Und das muss aber für die Schauspielerinnen und Schauspieler auch ein super schönes Erlebnis gewesen sein. Also es war verdammt anstrengend für die, aber auch unvergesslich.
Okay.
Ja.
Ich liebe Theater, was länger als 3 Stunden dauert. Für mich kann Theater nicht lang genug. Das Längste war, glaube ich, Karamasow, Brüder Karamasow an der Volksbühne von Castorf.
Ja.
Und das sind, glaube ich, auch normalerweise 8 Stunden, aber irgendwie haben die da immer wieder improvisiert zwischendrin und dann hat es irgendwie doch 10 Stunden gedauert. Und es hat aber erst um 6 angefangen irgendwie abends und so. Und wir saßen da stundenlang und ich hatte meine Mutter mitgenommen.
Okay.
Und war so, das ist dein erster Castorf, Mama. Setz dich hin, wenn es dir nicht gefällt oder so, wir können auch gehen. Das ist kein Problem. Ich kann mir das dann andermal angucken. Und so nach 2 Stunden ist dann so das erste Tief. Und dann saß man aber halt auch auf so Sitzsäcken und jeder hatte irgendwie was zu essen, was zu trinken dabei. Und irgendwann habe ich nur so zur Seite geguckt, so halb im Delirium. Und meine Mutter saß da und war ganz aufgeregt und ist wirklich bis zum Ende geblieben und hat dann angefangen, sehr lustig, in Saarbrücken im Theater zu Premieren zu gehen und danach mich anzurufen und zu sagen, ja, ist halt aber auch kein Castorf, ne? So in Saarbrücken, so Hexenjagd in Saarbrücken und meine Mutter so, ist halt kein Castorf, das tut, also, nee.
Castorf ist ja nicht so meins, muss ich sagen.
Oh, ich mag das ja gar nicht.
Nee, ich habe in München einen Castorf gesehen, boah, was war das?
Don Carlos.
Don Carlos. Helena, du bist gut informiert.
Ich weiß, wo alles.
Ich wollte gehen, ich wollte gehen, ich hab's nicht. Ich habe es durchgehalten, weil ich bin auch jemand, der zieht das dann durch. Also ich verlasse Theaterstücke nicht früher.
Ich habe erst einmal ein Theaterstück verlassen.
Ja, ich gar nicht.
Oh, ich bin schon öfter gegangen.
Ja?
Ja, ich gehe auch aus Konzerten raus, wenn es mir gar nicht gefällt. Schwierig ist es, wenn man die Leute kennt, die da mitmachen.
Ja.
Dann denkt man, man muss es wirklich bis zu Ende, um auch der Sache gerecht zu werden. Aber wenn ich niemanden kenne, kenne ich nichts.
Mhm. Okay. Ich habe in Kroatien im Weißen Rössel gesehen, in Osijek im Staatstheater. Und ich habe nicht verstanden, um was für ein Stück das ist. Und also, es ist auch so eine Operette irgendwie. Und dann haben sie mir irgendwas versucht zu übersetzen auf Englisch, was das heißt. Und ich war so, The White Horse? Was ist denn The White Horse für eine Operette? Und ich saß da drin und der erste Akkord wurde gespielt in der Ouvertüre. Und ich war so, oh nein, es ist im Weißen Rössel. Und es ist in Kroatien und sie versuchen, die deutsch-österreichische Freundschaft in Kroatien auf Kroatisch mit Lederhosen und allem Möglichen zu spielen. Und ich saß da und ich hab fast geweint. Es war so schlimm. Und ich saß dann da und ich meine so, Leute, ich muss gehen. Es geht nicht. Ich kann nicht mehr. Es ist zu viel. Und es war wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe.
Du kannst doch nicht diesen Titel übersetzen in The White Horse.
Wahnsinn, naja,
also,
der Schimmel.
Ja,
es war, und ich saß da und alle waren so, oh, so lustig. Ist doch Helena, das muss doch voll dein Thema sein. Deutschland, Österreich. Und ich saß da und ich musste mich fast übergeben. Ich bin fast von der Empore runtergebrochen. Ich saß da nicht, was, es geht nicht. Und dann wusste ich, nach der Pause kommt Sigismund. Und das halte ich nicht aus auf Kroatisch. Und dann bin ich gegangen. Und war den Rest des Abends, war ich so, Gott, ich fühle mich irgendwie so entehrt. Ich fühle mich irgendwie nicht wahrgenommen und nicht repräsentiert in Kroatien. Es war ganz verrückt. Es war ganz, ganz, ganz verrückt. Ach, das war...
So viel zu unseren Theatererlebnissen. Bettina,
schön.
Würdest du sagen, dass jeder Mensch singen kann?
Ja.
Kann jeder?
Ja, jeder Mensch kann singen. Ob er die Töne trifft oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, aber jeder Mensch kann singen, es sei denn, er kann auch nicht sprechen. Er ist stumm. Oder ja.
Und das ist dann einfach ein Muskel, der trainiert werden muss?
Nein, es liegt nicht am Muskel. Ich denke, Musikalität ist mein Credo. Es ist wirklich weit über 50% sind die Ohren und das Gehirn und nicht der Stimmmuskel. Es hängt am wenigsten damit zusammen, finde ich, mit dem Stimmmuskel und mit den Stimmbändern. Es hat mit den Ohren zu tun. Und dem Gehirn, wie man da dann die Relationen und wo bin ich, wie zu hoch, zu tief, zu früh, zu spät, der Rhythmus, die Harmonien, die Melodie, die Verbindung zwischen den Tönen, das ist, überwiegend sind es die Ohren.
Und denkst du, kann man das, wenn man jetzt sehr wenig von diesen Fähigkeiten hat, kann man das trainieren?
Ja, das kann man trainieren, bis zum gewissen Grad auf jeden Fall. Wenn es die Ohren sind, ist das Training das beste Training in der Gruppe. Mhm. Natürlich.
Chorsingen.
Natürlich, Chorsingen, Dreiklänge üben, Harmonien üben, kommt auf dich zu, Marcel.
Ja.
Freu dich.
Das haben wir schon gesagt. Das
genau, ist, ich vermisse Chor für dich so sehr.
Der, genau, Hardcore-Training. Yes. Hardcore-Training mit CH.
Hardcore-Training.
Das schaffst du schon.
Ja, einmal haben wir es probiert, da war es auch gar nicht so verkehrt. Aber das ist wirklich, das muss ich ganz viel üben. Harmonien, sobald ich eine andere Stimme höre, dann fliege ich so dermaßen raus, weil ich die dann viel schöner finde als meine Stimme. Und dann denke ich, da mitzusingen.
Aber ich sag mal jetzt so, du bist ja Bambi, ne? Mhm. Das heißt, du hast überwiegend die Melodien, also die oberste Stimme und
das macht das, Mut. Das ist schön.
Das schaffst du.
Ich habe mir jetzt so eine App runtergeladen, dass ich so eine Loop-Maschine auf meinem Handy habe, damit ich, um selbst einfach zu üben und in der Übung zu bleiben und mit mir selbst mehrere Stimmen. Und es hilft, das ist super einfach, weil du singst dann einfach irgendein Lied und versuchst dann einfach rum, was drauf passt.
Ja.
Und guckst einfach. Es macht so viel Spaß.
Ja,
das
super.
Ist so toll.
Schick mir mal einen Link von der App, die kann ich weiterempfehlen.
Die ist also fürs iPad ist sie super gut, weil dann kann man auch so verschiedene Stimmen und kann da so rumbasteln einfach und dann setzt man sich da hin und macht sowas und dann guckt man irgendwann auf die Uhr und merkt so, oh, 4 Stunden, oh, es ist 3 Uhr morgens, gut, ich gehe mal ins Bett.
Die Nachbarn haben sich noch nicht beschwert.
Meine Nachbarn beschweren sich sehr oft bei mir. Ich warte jedes Mal, wenn ich einen Brief von meiner Vermieterin kriege, denke ich so, oh, oh, ist das jetzt eine Beschwerde, weil ich nachts um 4 gesungen habe? Kann gut sein.
Genau, und das probiere ich dann halt mit dem Kinderclub und Banda und so, mit denen dann auch, weil es im Musikunterricht heutzutage gibt es wenig Musikunterricht und sowas wird ganz selten gemacht. Ich versuche sie auszutricksen. Es ist allerdings heutzutage wirklich so, dass gerade die Kleinen, ich komme dann und werde vorgestellt, so wie von euch, das ist Bettina, die macht mit uns Gesang und Musik und Stimme. Ich will nicht singen. Das ist wirklich ein Satz, der von den Kleinen immer häufiger kommt und es wird eigentlich immer mehr.
Mehr von
Jungs
oder
mehr
von
Mädchen. Singen wollen, dass sie das auch nicht ausprobieren wollen. Ja. Ich singe nicht. Und wenn man in einer Gruppe von 12 Kindern 3 dabei sind, die sagen, ich singe nicht, dann muss man richtig die Trickkiste auspacken. Ja, schaffe ich aber meistens auch. Und dann machen sie das und dann haben sie gesungen und dann war es gar nicht so schlimm.
Sind da die Jungs zickiger und, oder ist das?
Nö. Beide gleich. Nee, da wüsste ich jetzt nicht, wen ich dissen kann. Nee. Nein, vielleicht, ja. Nee, kann ich nicht sagen, dass dann doch eher die Mädchen singen.
Und was sind so klassische Lieder, mit denen du in dem Alter anfängst? Also was sind so klassische
Spielereien, mach Kanons mit denen.
Oh, Kanons und, ist so toll.
Ja, einfach improvisieren. Improvisieren mit Silben, mit deren Namen. Ich denke mir dann was aus, so wie das App auch macht. Mhm. Ich gucke einfach, was da ist und dann denke ich mir was aus und dann macht es auch Spaß.
Hast du ein Lieblings-Krips-Kinderlied? Ich muss immer, was Max und Milli? Oh Gott, jetzt
Max und
peinlich. Ich
Billy.
Weiß jetzt gerade nicht, wie das Stück heißt, aber
Max und Milli.
Max und Milli auf dem Hochbett, wie sie, das Lied höre ich sehr gerne. Wie heißt das?
Ich bin oben, das ist gut.
Genau.
Und dann spuck dir auf den Hut.
Genau.
Ich bin unten ganz allein oder so ähnlich.
Genau. Wenn ich das höre, dann kriege ich immer gute Laune.
Du hast noch gar kein Video aufgenommen fürs Skript singen, Marcel.
Stimmt, da bin ich noch nicht. Ja, ich muss ja erst noch üben.
Da war er nicht dabei. Jetzt haben wir es ja nicht mehr gemacht. Oder machen das jetzt andere weiter? Krebslieder singen?
Nee, ich glaube, das macht niemand mehr.
Mm.
Das haben wir gemacht und dann haben wir aufgehört.
Ich wurde aufgefordert, das war das Erste, was ich machen konnte. Nach dem ersten Lockdown. Während des ersten Lockdowns, wo ja gar nichts war, hat mich Philipp gebeten, kannst du nicht irgendwie, dass die Kinder ob Grips online, dass die so Lust kriegen, kannst du nicht jede Woche ein schönes Grips-Kinderlied?
Mhm.
Und da habe ich gemacht von Ende März, Anfang April bis September, bis nach den Sommerferien. jede ja. Woche eins. Und ich habe alle möglichen gefragt, habe Karaokes gebastelt, habe sehr viel gelernt dabei. Ich habe gelernt, mit Logic umzugehen und mit Orchesterinstrumenten und habe mir so Sachen, damit ich selber auch Spaß hatte. Ich habe gelernt, wie man Untertitel macht, also wie das, also ein Film mit Bildern, oder ich hatte einen Film und wie dann, wie nennt man das, wenn der Text mitläuft hier?
Ja, halt wie so bei Karaoke sozusagen, dass man,
wie bei
dass
Karaoke,
man wirklich mitsingen kann.
Genau, das habe ich hingekriegt, wie bei Karaoke, dass das Ding dann lief. Also es gab immer die Fassung, wo jemand singt und dann dasselbe als Karaoke, wenn dass der Text nur mitläuft.
Aber René und Nina haben doch auch gesungen.
René und Ariane und die ganze Familie haben zum Beispiel Matscheiben,
Amelie,
die ganz viele haben gesungen. Und ich hatte auch den Beatboxer, Maulwurf habe ich auch im Garten dann bestellt und der hat gebeatboxt für die Kinder und gesagt, wie das geht und welche Geräusche und wie man das macht. Also ich habe versucht, sehr unterschiedlich. Mhm. Matondo hat auch was gemacht, so ein Mutmachlied, das hat er jetzt auch im Programm.
Ja.
Hat nicht sogar Paulina auch ein Kartoffellied gesungen?
Genau, Paulina ist auch zu mir gekommen und hat gesagt, sie hat eine Nichte in Amerika und die isst so gerne Kartoffeln und sie möchte das Bratkartoffellied eigentlich für ihre Nichte in Amerika und für alle anderen Kinder in Deutschland.
Dann kann man es auch für alle anderen machen.
Aus welchem Stück ist das Kartoffellied?
Ja, aber man muss, das weiß ich jetzt auch gerade nicht.
Okay,
ich muss
nicht schlimm.
Mal nachschlagen. Ist nicht, gar nicht schlimm. Jedenfalls hat sie dann auch ein Karaoke bekommen dafür und ich habe am Telefon mit ihr gecheckt, wo ist die Lage von Paulina, wie hoch, wie tief kann es sein, und dann hat sie das bekommen, was sie brauchte und hat sich dann selber aufgenommen.
Schön. Alles zu finden auf grips.online.
Ja, der ganze Pool ist da zu sehen.
Ja, das war auch sehr lustig, die Aufnahme.
Genau, und
wir
im September habe ich dann gesagt,
tonnenweise hin und her telefoniert, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, wie machen wir das? Das war so... Oh, ich war so, oh, Bettina ruft mich an, schön, hallo.
Wir hatten ja noch eins in petto dann sogar, ne?
Das, ja,
ich wünsche mir einen Opa, das vielleicht kommt es ja nochmal irgendwann.
Ja, theoretisch könnte man eigentlich, wenn dann Kai und Opa mal das
flügge
Licht,
wird,
das
richtig
Licht der Welt
wird.
Erblickt, final,
ja.
Könnte man das eigentlich noch machen.
Wir könnten es performen, wenn dann die Premiere ist. Lass uns das mal vornehmen.
Ja.
Irgendwie machen wir das, okay.
Ja.
Habt ihr ein Ziel vor Augen? Was ist denn deine Lehrphilosophie? Gibt es irgendwas, womit du... Erzähl. Du strahlst gerade, bitte. Hau raus, Bettina.
Meine Lehrphilosophie. Also ich habe kein bestimmtes... Ich was das Singen und die Stimme angeht, Hygiene. Dass es eine natürliche und die eigene Stimme ist. Das ist meine Philosophie, dass man die eigene Stimme findet. Dass man nicht singt wie Liza Minnelli oder wie, keine Ahnung, wen du jetzt als Vorbild hast. Sondern dass es Marcells Stimme ist und dass es deine Stimme ist oder meine Stimme ist. Und es gibt einfach ganz viele gute hygienische Übungen. Stimmhygiene ist eins meiner Lieblingsworte. Das gefällt den meisten auch gut, wie man darauf achtet, dass man nicht drückt oder ruft oder schreit oder einfach Sachen zu viel oder zu wenig macht und dass man Spaß hat dabei und dass der ganze Körper singt, ist vielleicht auch etwas, was ich meine Philosophie nennen würde. Dass ich versuche, Übungen zu finden, wo immer wieder klar wird, dass das nicht nur dieser kleine arme Kehlkopf ist mit diesen ganz kleinen Muskeln, die nur 1 Zentimeter lang sind, dass das Singen ausmacht, sondern die ganze Lunge, die ganze Luft, die ganzen Knochen, die ganzen Muskeln, die ganze Masse. Der ganze Klangkörper singt. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Schauspielern, weil ihr Schauspieler habt gerne auch so Bilder und Vorstellungen, dass man ein Körper ist und dass ein Körper auch nach hinten ausstrahlt und zur Seite. Und ihr habt da meistens sehr, sehr viel Fantasie, so dass das auch für mich eine schöne kreative Aufgabe ist, die jeweiligen Fantasien zu wecken und dann Mut zu machen und noch einen Ton höher zu kommen oder sowas. Einfach über sich hinaus zu wachsen.
Ja. Oh.
Das heißt,
also ich unterrichte nicht nach einer bestimmten Schule, könnte ich jetzt nicht sagen. Das ist die Doremi oder Tralala-Schule, sondern ist das Singstudio Bettina Koch.
Die Singbox.
Gibst du denn auch selbst privat Gesangsunterricht? Also könnte man wenn man dich jetzt sehr sympathisch findet über den Podcast, kann man dich irgendwie erreichen und sagen, ja, zu dieser Gesangslehrerin möchte ich auch gerne mal gehen.
Ja, also es ist so. Ich gebe ja auch Klavierunterricht zum Beispiel oder anderes. Das mache ich jetzt per Zoom oder FaceTime, mache ich das ab und zu und das geht sehr gut. Weil das etwas ist mit FaceTime und Zoom, das wisst ihr ja selber, da ist immer der eine dran und der andere hält die Klappe. Aber diese Singübungen, dazu braucht man zwei Klangquellen. Das ist ganz hilfreich, wenn da ein bisschen was am Klavier kommt und man dazu einen Ton singt. Das heißt, das ist wirklich im Präsenzunterricht besser. Viel besser als auf Zoom. Und ich habe Erfahrungen damit gemacht. Beim ersten Lockdown habe ich die Studenten, die ich hatte, auch hatte ich auch per Zoom und per FaceTime und oder Skype oder irgendwas. Und da fehlte wirklich dieses Lustvolle, kam nicht so richtig auf. Das ist wirklich, das ist so bei uns Künstlern, das ist so eine andere Ebene noch. Die kann man gar nicht so benennen. Das ist so eine Aura, so eine Lust, so eine Kreativität, die dann unbedingt dazu sein muss. Und vor allem, wenn es etwas ist, was mit Angst besetzt ist. Da kriegt man, glaube ich, viel eher Vertrauen, wenn man im selben Raum mit der Person ist, die einem so ein bisschen hilft.
Ja.
Und die Gleichzeitigkeit, dass man zugleich was macht.
Ja, wenn dann das WLAN schlecht ist und dann hakt das Video.
Ja.
Das ist, ich würde sehr schnell die Nerven verlieren. Ich bin so der Ruhige, aber manchmal werde ich nervös und dann will ich die Sachen gleich aufgeben und sagen, nee, so macht das keinen Sinn.
Ja, bei den Studenten war es auch, da konnte man wirklich erkennen, wer affin ist der Technik, die haben das eher, das ist auch nicht jeder gleich gut ausgestattet, dann um Karaokes abzuspielen und dazu zu singen, das habe ich dann natürlich probiert. Und manche haben gar keine Lust gehabt und manche hatten sehr viel Lust, andere Lust. Die haben auch Lust gehabt, e-Casting-mäßig so Selfie-Videos zu machen. Das ist ja eigentlich auch die Zukunft der Absolventen dort, dass man per E-Casting sich irgendwo bewirbt. Da kann man durchaus auch ein Lied nehmen. Du hast es ja gleich gemacht und auch für diese Grips Online, für dein Lied,
es ist
dass man eine Idee
richtig
hat.
Viel, das ist richtig. Ich finde auch E-Castings zu machen wahnsinnig anstrengend. Man denkt immer, ach, das ist doch ganz easy, ich lerne den Text und so. Und es ist so viel Arbeit. Aber da war dann, ich hatte dann die Idee für das Grips-Video und habe einfach gedacht, ach komm.
Genau.
Ist doch jetzt egal.
Du hast also, ich träume ja schon.
Genau,
ne?
Ich träume
das hast
träum so
toll
gern.
Gemacht.
Ich habe einfach gedacht, jetzt ist doch auch wurscht.
Genau.
Jetzt, ich sitze zu Hause. Genau. Als ob jetzt irgendwie, ich habe doch nichts anderes zu tun, dann mache ich doch das.
Ich habe auch letztens ein E-Casting aufgenommen. Und ich war den kompletten Tag damit beschäftigt.
Ja.
Weil die dann natürlich eine Vorstellung haben wollen.
Und dann eine Szene und dann noch ein Monolog.
Ja,
und dann brauchst
Szene,
du dir irgendjemanden
also
überlegen,
Szenen.
Der dann da steht.
Genau.
Und dann brauchst du jemanden, der die Kamera hält und am besten auch noch jemand anderen oder ein Stativ mit einem guten Licht. Und dann musst du das auch früh, in der Jahreszeit, musst du dann super früh aufstehen, damit du überhaupt noch irgendein Licht hast, um das zu machen. Mhm. Weil ab 4 kannst du vergessen mit Aufnehmen drin.
Richtig.
Ja.
Es ist...
Ja.
Also ich habe einen Tipp für euch, wenn ihr das üben wollt oder Tipps haben wollt, einen Coach, einen super Coach, ein Ex-Grips-Schauspieler, Jörg Westphal. Der kann das wirklich gut und der hat auch so ein Gerät mit so einem, wo er das iPad oder iPhone drauf machen kann, was dann immer die Mitte des Gesichts sucht und so mitgeht und so. Der kann da super Tipps geben. Jörg Westphal ist der Meister.
Cool. Dann rufen wir den mal an,
wenn
das nächste Mal Hollywood anruft für ein E-Casting.
Genau, oder ladet ihn ein zum Podcast.
Deshalb müssen wir erstmal die ganzen Menschen, die hier arbeiten, abklappern.
Na klar.
Welche Musik hörst du denn privat, wenn du nichts fürs Grips vorbereiten musst, nichts für deine Studierenden vorbereiten musst? Was ist die Musik, die du beim Kochen, beim einfach auf dem Sofa liegen hörst?
Ich höre alle Musik. Ich habe keine Lieblingsmusik, wirklich nicht. Ich kann eigentlich sagen, dass ich nur, also so freitonales, atonales, modernes würde ich mir dann doch lieber live angucken und die Leute agieren dazu, dann finde ich das auch lustig. Es gibt nur eine Musik, die ich nicht mag, das ist Dixieland. Also so Frühschoppen, sonntags morgens so Jazz und ganz schnell und die Klarinette und die Trompete und alle dudeln die ganze Zeit. Das mag ich nicht, aber sonst, ich höre Jazz, ich höre Klassik, ich mag guten Hip-Hop, mag ich super gerne. Ich bin nicht amerikanisch, ich höre auch französischen Hip-Hop, finde ich ganz toll, und polnisch-tschechischen gibt's auch, finde ich ganz interessant, finde ich super. Ich, ja. Naja, China Oper würde ich mir jetzt auch nicht, wenn ich die Wohnung putze. Aber ich höre eigentlich, ich mache einfach Radio an und höre dann was. Ich bin nicht so der, ich habe kein Like. Das like ich und das andere dislike. Ich habe das nicht. Ich mag einfach gute Musik. Ich mag eigentlich jede Musik und je simpler, je besser. Also je mehr es zum Herzen geht. Ich höre Balladen natürlich gerne, was man schön singen kann. Ich höre alles gerne. Aber was ich dazu sagen muss, ich höre wenig Musik zu Hause.
Ja?
Jetzt im Moment mehr, weil ich nicht so viel mache, aber eigentlich hat mir das immer gereicht. Ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt und beruflich. Und zu Hause, ich benutze das nicht, Musik. Es geht ganz vielen Musikern so.
Ja, wahrscheinlich.
Fragt alle Musiker. Ich glaube, die wenigsten hören ganz viel Musik zu Hause. Wir arbeiten mit Musik und dann hört man natürlich auch zum Vergleich oder zur Inspiration oder es soll so sein wie oder ich muss was raushören oder will was raushören oder abhören, dann höre ich das natürlich sehr genau. Aber ich benutze Musik nicht für meine Stimmung. Für meine Stimmung meditiere ich lieber still. Und ich mag auch diese Meditationsdinger, wo Musik im Hintergrund ist. Hasse ich. Ich mag das nicht. Ich bin dann natürlich auch da und denke, ach, jetzt gehen sie nach E-Moll. War ja klar. Oder sowas. Ich höre dann auch analytisch irgendwie, dann haut mich das raus. Und auch Läden, wo Musik läuft, ich hasse das. Wenn Musik im Hintergrund. Weil meine Ohren gehen dann natürlich hin. Ich bin so ausgebildet. Oder ich kann das auch, kann man einfach sagen, ich kann das erkennen.
Hast du ein absolutes Gehör?
Nein, das Gott sei Dank nicht.
Ja.
Viele fragen mich das, ich habe ein sehr, sehr verflucht, sehr gutes, relatives Gehör. Und relatives Gehör heißt, wenn ich annehme, der und der Ton ist A, dann kann ich alle anderen auch erkennen, in Relation zu dem. Und wenn jemand ein Ass mir für ein A verkauft, dann ist das eben
ist wurscht.
So. Ja, aber wobei, als ich Abschlussprüfung gemacht habe, habe ich das mal trainiert. Da hatte ich immer eine Stimmgabel dabei und habe immer wieder zwischendurch einfach gehört, ah, das ist A. Und da war ich sehr, sehr, sehr sicher. Mhm. Aber ich habe es nicht.
Aber aus Gewohnheit angeboren. Einfach dann.
Bitte?
Also aus Gewohnheit hattest du es dann, als du es trainiert hast.
Ja, weil ich es so oft gemacht habe.
Weil man es halt dann einfach
hab
im Ohr
mir dann
hat
die
immer.
Stimmgabel angeguckt und vorgestellt und dann klang sie so. Aber das war auch nicht sicher.
Ja.
Wenn ich verschnupft war, war es tiefer. Wenn ich aufgeregt war, war es höher. Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht.
Hast du nicht. Kannst du mir kurz noch mal das Prinzip Stimmgabel erklären? Und vielleicht natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das Prinzip Stimmgabel. Was ist eine Stimmgabel?
Was ist eine Stimmgabel? Also ich habe es vor Augen, aber spielt sie dann, hat man immer denselben Ton und dann
die
muss man von dem
sind,
dann...
Das ist ganz, das ist so eine Metallgabel, kann man sich ja vorstellen. Zwei Zinken oben und dann was Dickeres unten und meistens ist so eine kleine Kugel da dran. Und dann bringt man diese zwei Teile, bringt man zum Schwingen, indem man irgendwo auf was Hartes drauf haut. So, und dann klingt es und dann hält man sich das ans Ohr oder man hält sich das auf den Kopfknochen. Und die, ich habe verschiedene Stimmgabeln, die gibt's in 440. Also 440 Schwingungen, 440 Hertz ist das A, was lange Zeit im Orchester das A war, 440 Schwingungen. Aber mittlerweile sind die Geigen schon auf 444 und dann gibt es auch Stimmgabeln in 444 und es gibt auch welche in ganz anderen Zahlen, die für was anderes gebraucht werden. Aber das A, was lange das A war, das DIN A, das deutsche Industrienorm A, war eine ganze Weile 440. Zu Zeiten von Bach, also 17. Jahrhundert, war es 435, das A. Und es gab andere Instrumente, die nicht so stramm gespannt waren, die Geigen zum Beispiel. Mhm. Und da wurde in einer sogenannten alten Stimmung musiziert und da war das A, hat 435 Mal hin und her geschwungen.
Seid ihr 440. Schon? Wir sind schon am Ende.
Wow.
Das geht so schnell immer.
Okay.
Und jetzt kommen wir noch zu unserem letzten Programmpunkt der schnellen Runde. Wir sagen dir ein paar Wörter und du kannst dazu assoziativ antworten mit einem Satz, mit einem Wort, was auch immer dir einfällt. Und dann sind wir schon fertig.
Okay.
Super. Leg los. Fange ich an.
Ja.
Lieblingsjahreszeit?
Sommer.
Süchtig nach?
Zucker.
Ich
deswegen auch.
Auch
das Obst hier. Netflix und Schokolade. Lockdown.
Lebensweisheit.
Lebensweisheit. Das Glas ist immer halb voll.
Glück.
Ja, bin ich.
Albtraum.
Albtraum. Fallen, ja. Fallen ist für mich Albtraum. Hinfallen, fallen, tief, runter, ja.
Weiter. Begeisterung?
Begeisterung, Musik.
Krippstheater?
Liebe.
Das war ein schönes letztes Wort. Okay. Vielen, vielen Dank, dass du
vielen
da warst.
Dank.
Hat mir Spaß gemacht. Schön, Dankeschön war's. Euch beiden. Tolle danke Idee, die ihr da verwirklicht.
Danke, danke.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum Marcel. Nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war Frisches aus der Krippskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Krippstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.krippskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Krippskantine.